Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 unseres Podcasts. Stell dir vor, du fragst eine Runde mit Logopädinnen und Logopäden, wer von euch kümmert sich genauso gut um sich selbst wie um seine Patienten? Wie viele Hände würden wohl hochgehen? Laut AOK Fehlzeitenreport 2024 haben sich die Burnout-bedingten Fehltage in Deutschland innerhalb von nur 10 Jahren fast verdoppelt. Von 100 auf knapp 184 Tage pro 1.000 Beschäftigte. Besonders alarmierend, im Gesundheitswesen liegen die psychisch bedingten Fehltage noch einmal ein Fünftel über diesem ohnehin schon hohen Durchschnitt. Und eine aktuelle Befragung zeigt, dass 61% der Beschäftigten sich selbst für gefährdet halten, an Burnout zu erkranken. Wir reden in unserer heutigen Folge also über etwas, das in unserer Branche längst überfällig ist. Selbstfürsorge. Nicht als Wellnessversprechen, sondern als echte Berufsgrundlage. Dazu habe ich Sabine Weyers eingeladen, die ich euch gerne einmal vorstellen möchte. Sie hat ihre Ausbildung in Erlangen gemacht und ein Masterfernstudium im Bereich Erwachsenenbildung an der TU Kaiserslautern absolviert. Sie hat bereits im Angestelltenverhältnis, als Leitung einer logopädischen Praxis und als Lehrlogopädin gearbeitet und ist seit 2011 Studiengangskoordinatorin des Bachelorstudiengangs der FAU Erlangen. Ihr Steckenpferd in der logopädischen Therapie ist der Bereich Stimme. Und ihre Masterarbeit hat sie zum Thema Resilienz in therapeutischen Gesundheitsfachberufen geschrieben. Sie ist parallel zur Berufstätigkeit Mutter geworden und hat auch berufsbegleitend ihren Master gemacht. Dazu gegen die Widerstände der langsamen Politik, insbesondere in der Verstetigung der hochschulischen Ausbildung, gekämpft. Sie kennt Resilienz also nicht nur theoretisch, sondern hat offensichtlich auch viele praktische Erfahrungen dazu. Liebe Sabine, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Das freut mich auch sehr.
Starten wir mal mit dem Thema Resilienz und Selbstfürsorge. Die emotionalen Belastungen gehören ja zum logopädischen Alltag dazu. Schicksale von Patientinnen und Patienten, Therapiemisserfolge oder Stillstände, schwierige Angehörigengespräche. Wie entwickelt man dafür eine gesunde emotionale Widerstandsfähigkeit, ohne gleichzeitig die Empathie zu verlieren?
Ja, das ist gleich eine spannende Frage zum Einstieg in dieses Thema. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema Resilienz insgesamt. Ich habe das in meiner Masterarbeit gewählt, weil mich in der Begleitung der Studierenden immer die Frage begleitet hat. Die sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die überschneiden sich mit den Aufzählungen, die du gerade gemacht hast. Und für mich immer die Frage war, warum laufen da manche ganz, ja, locker durch die Ausbildung durch und schaffen diese Herausforderungen? Und warum gibt es andere Studierenden, die vielleicht dann sogar die Ausbildung abbrechen oder die sich ziemlich schwer tun und da ziemlich viel Unterstützung brauchen? Und in diesem Kontext bin ich auf das Thema Resilienzforschung gestoßen und habe das zu meiner Masterarbeit gemacht und wollte genau diese Frage klären. Was ist eigentlich Resilienzkompetenz für uns Logopäden? Jetzt war die erste Frage mit der emotionalen Belastung. Ich glaube, man muss sich dieser Spagat, in dem man tagtäglich steht, eigentlich immer wieder sehr bewusst machen. Und ich muss mir immer wieder die Frage stellen, okay, in so einem herausfordernden Setting, was ist mein Anteil dran? Was gehört in mein Tätigkeitsprofil als Logopädin? Und ich muss mir immer wieder bewusst machen, ich bin keine Psychotherapeutin. Ich bin keine Familientherapeutin. Ich bin keine Eheberatung, sondern ich bin Logopädin. Und muss immer in der Reflexionsfähigkeit switchen und gucken, was kann ich in der Situation tun und wo sind tatsächlich einfach auch die Grenzen, die ich mit meiner beruflichen Erfindung quasi eingegangen habe. Wo ist Schluss und wo kann ich weitermachen? Es wird sich im Laufe der Erfahrungsjahre sicherlich verändern. So schwierige Gespräche, die werden sicherlich leichter und professioneller, je häufiger man sie gemacht hat. Aber gerade am Anfang, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da immer wieder in die Reflexion gehen und unsere eigenen Grenzen erkennen. Und wenn ich jetzt ans Studium zum Beispiel denke, da sagt man immer, der Bachelor in Logopädie ist quasi der selbstreflektierende Praktiker. Das heißt, ich muss immer wieder mich selber reflektieren in der Praxis, die ich tue. Was habe ich für einen Patienten? Wer bin ich? Was ist mein Anteil? Was ist der Anteil des Patienten? Um da quasi diese Balance zu wahren und die Empathiefähigkeit zu erhalten und trotzdem meine Ziele in der Logopädie zu erreichen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt, so in Ausbildung und Studium, dass man das wirklich mitlernt, dass man sich immer wieder hinterfragt und sagt, okay, wo ist meine Grenze, wo ist die Grenze des Patienten und so weiter.
Und ich denke, wichtig ist halt in der Selbstreflexion auch immer wieder das Thema, dass man sich selber gut kennt. Aber da kommen wir sicher im Laufe des Gesprächs nochmal drauf. Was hat es mit mir zu tun? Was sind meine Werte? Wie empfinde ich Therapie? Was fühle ich, wenn ich einen Patienten erlebe? Also da spielen einfach auch ganz, ganz viel biografische Werte und Deutungen von mir selber. Und wie du auch gesagt hast, eben die andere Seite der Patientin und des Patienten, die spielen alle eine Rolle und klatschen quasi in der Therapie da aufeinander.
Ja, okay. Gibt es denn Frühwarnsignale? Und wenn ja, welche erleben Betroffene im Rückblick oft so als die ersten Zeichen?
Ja, also ich glaube, was ganz wissenschaftlich auch nachgewiesen und erwiesen ist, dass in Belastungssituationen der Körper ganz klare Signale eigentlich sendet. Das kann sein, ich schlafe nachts schlecht. Ich habe eine innere Unruhe, die mich umtreibt. Ich habe Gedankenkreisen. Ich finde immer den Ausweg aus den Gedanken nicht. Die stören mich quasi immer zu und drehen sich im Kreis. Oder es ist prinzipiell auch so ein bisschen die Tendenz zur, in Anführungszeichen, Sucht, sage ich jetzt mal. Also ich brauche vermehrt Kaffee oder ich brauche vermehrt Energiedrinks oder ich brauche wirklich übermäßigen Sport oder ich spiele viel mehr, um mich abzulenken. Also alles das, was sich so ein bisschen in die Höhe schraubt, zeigt quasi an, dass der Stress so ein bisschen die Übermacht über mich gewinnt und ich nicht mehr in meiner Balance quasi bin. Und es schränkt mich dann ein Stück weit in meine Handlungsfähigkeit ein und ich mache vielleicht auch Fehler. Und ich glaube, die Frage, die damit auch zusammenhängt, ist, warum ignorieren wir sie? Weil wenn wir sie nicht ignorieren würden, würden wir in diese Schwierigkeiten nicht kommen. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel auch mit unserem Selbstbild als Logopädin, als Logopäde zu tun. Und ich glaube, auch das hat wieder zu tun eigentlich mit unserer Empathiefähigkeit. Wir stellen uns in unserem Verantwortungsbewusstsein die Frage, kann ich das Kind jetzt noch mal ein halbes Jahr warten lassen? Was hat es dann noch für Chancen, die normale Sprachentwicklung zu durchlaufen? Und ich weiß aus der Forschung, dass Sprachentwicklungsverzögerungen oder Behinderungen zu einer eingeschränkten Bildungsfähigkeit quasi führen. Oder wenn mich ein Angehörige von einem Schlaganfallpatienten anruft und sagt, boah, ich habe jetzt schon 50 Kolleginnen angerufen, wir finden einfach keinen Platz. Was soll ich denn tun? Dann ploppt in uns, je verantwortungsbewusster wir sind und je empathischer wir sind, eigentlich immer dieses Thema auf, naja, ich bin vielleicht noch einen oder vielleicht zwei. Und dann habe ich halt mal ein paar Wochen, wo ich länger arbeite. Und so kommt quasi so das, was eigentlich was Positives ist für uns, dass wir empathisch sind, kriegt so ein bisschen den Kick in die andere Richtung und damit kommen wir da in diese Schieflage rein.
Ja, genau. Dass wir so ein bisschen mehr den Blick auf die Patienten als auf uns selber haben, ne?
Ja, ganz genau.
Jetzt hast du eben auch schon gesagt, wir ignorieren das auch gerne mal und gehen vielleicht ein bisschen zu weit. Wie können wir denn als Logopädin oder Logopäde unseren eigenen Erschöpfungslevel realistisch einschätzen, ohne dass wir uns da irgendwie selbst täuschen?
Ja, das heißt, die Frage, wie stelle ich mich da dagegen oder was tue ich, um nicht in diese Falle reinzufallen? Ich meine, da fällt jeder mal rein, das ist auch ganz normal. Das wäre auch nicht normal, wenn es anders wäre, ja. Also ich glaube, Man muss sich dann nochmal den Begriff der Selbstfürsorge und dann später auch nochmal den Begriff der Resilienz ein bisschen genauer anschauen. Und Selbstfürsorge ist ja ein Stück weit auch so eine Begrifflichkeit, die viele unterschiedliche Definitionen und Dimensionen. Das ist eine Haltung, die eine Form eines guten und sorgfältigen Umgangs mit sich selber ist und hat quasi mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist die Selbstachtsamkeit. Also wie achte ich auf meine Bedürfnisse? Wie ernst nehme ich mich mit meinen Bedürfnissen in diesem Moment? Oder dann auch der zweite Aspekt, das Selbstwertgefühl. Das heißt, was schreibe ich mir selber an Wertigkeit in dieser Situation zu? Bin ich der Behandler, der immer funktionieren muss? Oder gestehe ich mir einfach auch zu, dass auch meine Grenzen bestehen und ich die einfach auch mal ernst nehmen kann und muss? Und daraus leitet sich dann letztendlich auch die Selbstakzeptanz ab. Wie akzeptiere ich mich in meinem logopädischen Tun mit meinen Patienten? Und ein Stück weit immer so dieses, oh, ich kann selber nur für den Patienten sorgen, gut sorgen, wenn ich auch für mich selber gut sorge. Weil, ich werde es später auch nochmal erklären, da geht es für mich um das Bild einer Waage. Wenn die Waage nicht mehr im Gleichmaß ist im Hinblick auf Anforderungen und das, was ich tue, dann gibt es keine Selbstfürsorge, dann gibt es keine Selbstakzeptanz. Dann bin ich ungnädig mit mir selber und dann ja, läuft es in die falsche Richtung. Und das Vierte, das quasi auch noch zu diesem Thema Selbstfürsorge gehört, ist, ich darf und ich muss auch im Sinne von Entspannung und Genuss unterwegs sein. Ich muss mir auch diese Oasen in meinem Leben schaffen, wo ich quasi meine Ressourcen wieder auffülle, die ich ausgegeben habe in der Fürsorge für die Patienten. Das heißt, da brauche ich einen Ausgleich für mich selber. Und da geht es letztendlich für mich nicht darum, dass ich immer gut drauf sein muss oder immer gut gelaunt sein muss oder dass ich immer energetisch unterwegs bin, sondern auch da muss ich mir zugestehen, ich bin ein Mensch und als Mensch habe ich meine Grenzen und als Mensch darf ich auch mal verletzlich sein. Und es geht nicht darum, dass ich da immer gut drauf sein muss, sondern es geht um die Ausgewogenheit der Situation. Und die Frage, ohne mich selbst zu täuschen, die hat für mich so ein Stück weit tatsächlich mit dem Resilienzgedanken viel zu tun. Es gibt sogenannte Resilienzskalen. Da gibt es eine von einer Jena-Forschergruppe. Die haben da viele Aspekte in einem Fragebogen super gut aufgebaut, wo ich mich selber überprüfen kann. Das sind 13 Fragen. Darum nennt sich der Bogen auch Resilienzskala 13, RS13. Und jede Frage hängt mit meiner inneren Einstellung und Widerstandsfähigkeit zusammen. Und ich glaube auch so dieses Thema, dass wenn ich es nicht mehr aushalte, ja immer so der Weg zwischen Widerstandsfähigkeit und in Richtung Burnout dann doch einer ist, der oftmals passiert, ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man sich über die Erklärung von was ist denn Burnout Gedanken macht. Und da wird quasi in der Definition, wird der Burnout oder der Weg zu einem Burnout in 4 Stufen beschrieben. Und die erste Stufe ist quasi, dass ich ein übertriebenes Engagement habe, also noch einen Patienten. Und ja, das schaffe ich schon noch. Und dass ich so innerlich so ein bisschen das Gefühl der Unentbehrlichkeit habe. Also ich muss das jetzt noch machen, dann bin ich gut. Das sind wieder die eigenen Zuschreibungen, die ich mir dann mache. Und dass ich so ein bisschen meine eigenen Bedürfnisse verleugne. Ach, das wird schon noch gehen. Das habe ich ja schon mal ausgehalten. Das mache ich jetzt noch mal. Und die zweite Stufe dann, dass das Engagement weniger wird, dass ich so die positiven Gefühle, die ich im ersten Schwung habe, dass die so ein bisschen weniger werden. Ich denke mir, boah, jetzt muss ich heute Abend wieder so lange arbeiten, schade. Kann ich mich wieder mit Freunden nicht treffen? Die Kontaktfähigkeit wird weniger, die Kontakte werden weniger. Und ich fange so ein bisschen an mit der inneren Kündigung. Und spätestens das müsste eigentlich die Grenze sein, wo ich was unternehmen muss, weil die anderen 2 Phasen, die dann noch kommen, da wird es eigentlich immer nur noch schlimmer und komplizierter. Und da heißt es dann immer auch in der Literatur, dass das der Punkt ist, wo ich dringend externe Unterstützung brauche, weil ich von selber nicht mehr rauskomme.
Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind jetzt eher so in Phase 1 und 2. Also wir sind noch nicht da angekommen, wo wir jetzt externe Unterstützung brauchen. Was wären denn so niedrigschwellige, alltagstaugliche Maßnahmen, die Logopädinnen und Logopäden sofort und ohne großen Aufwand umsetzen können?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man innehält und ganz kurz die Situation analysiert. Und ich glaube, Situationen analysieren haben wir alle in unseren Ausbildungen bis zur Perfektion gelernt, dass ich es nicht nur für die Patienten mache, sondern dass ich auch mich analysiere, dass ich gucke, okay, wie geht's mir heute, wo stehe ich, an welchem Punkt bin ich, wo gibt's Schwierigkeiten, was ist der nächste Schritt? Also, dass ich innehalte und meinen momentanen Zustand, wie es mir geht, wie ich mich fühle, wie ich überhaupt aufgestellt bin, reflektiere. Und ich glaube, das kostet nicht viel Zeit. Und ich glaube, die Zeit, die, wenn wir uns nicht nehmen, ein anderer schenkt sie uns nicht. Das heißt, das ist unsere Selbstverantwortung, in die wir gehen müssen und die dann oftmals ja einfach auch schon die Lösung bringt, was ist der nächste kleine Schritt, den ich tun muss, damit es mir wieder besser geht. Ich glaube, wenn ich dieses Innehalten und sich Zeit nehme. Und glaube ich, was auch, also das kenne ich aus meiner Lebensbiografie mit vielen Therapien und mit vielen Studierenden, dass es auch immer darum gehen muss, da komme ich dann bei der Resilienz nochmal näher drauf, dass wir als Mensch eigentlich immer so veranlagt sind, wir gucken immer auf das, was nicht geht oder was wir nicht gut gemacht haben oder wo es die Schwierigkeiten gab, dass man so ganz bewusst auch am Ende des Tages sich nochmal 5 Minuten Zeit nimmt und sich in die andere Richtung Gedanken macht. Nämlich, was ist mir heute gut gelungen? Was habe ich richtig gut gemacht? Und auch da geht es nicht darum, mein Leben schön zu reden, sondern es geht darum, mich selber zu disziplinieren, auch die Haltung mir gegenüber wieder einzunehmen. Ich kann was, ich akzeptiere mich selber, ich sorge für mich und dass da immer mal Phasen dabei sind, wo es nicht so gut läuft, das ist ohne Frage, das ist kein Thema. Aber ich glaube, es gibt immer einen kleinen Punkt, wo man sich selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, okay, das war heute richtig gut, das war ein tolles Gespräch. Das war eine tolle Mutter, mit der habe ich das richtig gut alles aufdröseln können, wie die Therapie läuft. Also, dass ich meinen Fokus ein Stück weit verändere im Hinblick auf eine Haltung. Ja, ich weiß, wie es geht und ich bin auf einem guten Weg.
Ja, ich glaube, das ist echt ein guter Tipp. Und ich kenne das auch von mir selber, dass man sich eher so auf das Negative fokussiert. Und ja, das braucht auch einfach Disziplin und so ein bisschen Übung, dass man auch da reinkommt und die positiven Dinge sehen kann.
Und ich meine, ich erlebe das im Studium mit den Studierenden. Die sind sehr, sehr schnell zu analysieren, was nicht okay war. Und ich glaube, das ist einfach unser Bildungssystem, unser Schulsystem, dass es selten um die Dinge geht, die man richtig gut macht. Und ich glaube, das Thema ist, wenn man sich selber nicht lobt, muss man lange suchen, bis er jemand anders lobt. Und ich glaube, man kann diese Haltung einnehmen und da einfach einen ganz realistischen Blick auf sich selber am Ende des Tages werfen.
Jetzt hast du eben ja schon den Begriff Resilienz angesprochen. Was bedeutet Resilienz konkret im Kontext therapeutischer Berufe?
Also Resilienz ist ein Begriff, der kommt aus dem lateinischen Resiliere. Eben, das habe ich vorhin schon erwähnt, wie bei der Selbstfürsorge, ist es auch ein Begriff, der aus unterschiedlichen Perspektiven ganz, ganz unterschiedlich definiert wird. Und ich habe da mal zwei Definitionen für mich gefunden, die das, glaube ich, sehr klar beschreiben, was es bedeutet für unseren therapeutischen Kontext. Das ist einmal eine Beschreibung von Sotzko, der kommt aus der Sozialpsychologie und der beschreibt Resilienz als die Fähigkeit, die menschliche Fähigkeit, sich existenziell schwierigen Situationen zu stellen oder sich anpassen zu können und gleichzeitig einen Lernwert draus zu ziehen. Also da ist eigentlich alles drin, was Resilienz ist. Es muss eine schwierige Situation sein. Ich stelle mich dem und weiche dem nicht aus. Und im günstigsten Fall ziehe ich noch einen Lernwert draus, der mich in anderen schwierigen Situationen vielleicht schon mal ein Stückchen besser dastehen lässt, als es vorher der Fall war. Oder es gibt noch eine Definition von Walter Enderlin und Hildenbrand. Die geben die Definition aus einer systemischen psychotherapeutischen Ausrichtung, die sagen, unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Also ist ähnlich, es geht darum, mir passiert was, ich reagiere drauf, ich zerbreche da nicht dran, das kann schwierig sein, ja, aber ich finde eine Lösung. Und wenn wieder so eine Situation kommt, kann ich eventuell auf diese Ressourcen zurückgreifen. Und das war letztendlich auch das, was ich in meiner Masterarbeit im Hinblick auf die Studierenden für mich so bestätigen konnte. Ich muss sie begleiten in ihrer Arbeit als Novizen in der logopädischen Therapie. Sie haben schwierige Herausforderungen. Zum Teil fangen sie im zweiten Semester oder im zweiten Halbjahr in der Ausbildung schon mit eigenen Patienten an zu arbeiten. Und da kommt immer die Rückmeldung von den Studierenden, oh mein Gott, ich weiß noch gar nicht genug. Und dann kommt da eine Mutter oder dann kommt da ein Kind. Das Kind sitzt unterm Stuhl und hat keine Lust vorzukommen. Und innerlich denkt man sich, mei, Mut, ausgerechnet ich jetzt diesen Patienten kriegen. Und denkt sich, oh, und meine Kommilitonin, die hat so ein braves Kind, das ist ja unfair. Und immer wieder muss ich in meinem therapeutischen Lernweg Unterstützung kriegen und eine Möglichkeit finden, mit diesen herausfordernden Situationen umzugehen. Und man hat in der Resilienzforschung viele Faktoren wissenschaftlich erforscht, die man als die sogenannten Schutzfaktoren für Resilienz nimmt und die sogenannten Risikofaktoren. Und unter Schutzfaktoren ist zum Beispiel die Empathiefähigkeit. Wie empathisch bin ich? Ich muss empathisch sein, sonst kann ich mit Patienten nicht arbeiten. Aber die Empathie ist auch so ein Begriff, der kann auch zum Risikofaktor werden. Wenn ich zu viel mitleide mit dem Patienten, wenn mich das Schicksal von Schlaganfallpatienten oder ein Patient, der mit dem Motorrad verunglückt ist und noch keine Mitte 20 ist und sich die Frage stellt, wie geht das Leben weiter? Und das kennen wir aus der OBD alle. Oder Mütter mit behinderten Kindern, wo die Familiensituation auf einmal ganz kompliziert und schwierig wird, wo man am liebsten mitweinen möchte und vielleicht das auch tatsächlich manchmal tut, weil man es einfach gar nicht anders erträgt, kann sowohl die Empathiefähigkeit ein Schutzfaktor als auch eben ein Risikofaktor sein, wo es immer wieder darum geht, zu gucken, wie halte ich die Waage und wie kriege ich das für meine eigene Tätigkeit im logopädischen Handeln quasi wieder hin. Und ich finde so dieser Ausblick oder diese Beschreibung, dass ich eine Entwicklung mit meiner Resilienz mache durch die Herausforderung, das ist eigentlich ein ressourcenorientierter Ansatz, der mir jetzt wieder als Logopädin in meiner Tätigkeit mit dem Patienten auch vertraut ist. Bei den Patienten kriege ich es meistens sehr gut hin, die zu motivieren und sie wieder aus ihrem tiefen Tal des Leids oder der Tränen rauszuholen. Und jetzt geht es darum, quasi die andere Perspektive für mich selber wieder einzunehmen und zu sagen, okay, das, was ich für den Patienten mache, gilt auch für mich. Und da ist der zweite große Aspekt, der als Schutzfaktor gilt für die Resilienzkompetenz, die Haltung des Optimismus. Also, dass ich immer wieder denke, okay, ich weiß, es gibt schwierige Phasen, aber meine innere Grundhaltung ist trotzdem, ich bin optimistisch, dass ich eine Lösung finde in irgendeiner Form. Ob es jetzt für den Patienten ist oder für mich selber, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Und in früheren Jahrzehnten hat man, was die Resilienzforschung anbelangt, auch ganz, ganz oft die Frage fokussiert, warum Menschen an Problemen scheitern. Inzwischen hat sich auch dort die Forschungslage verändert und man erforscht viel mehr, was dem Menschen gut tut, im Sinne auch von ressourcenorientierten Arbeiten. Wie komme ich ans Ziel, ohne abzustürzen? Also da gibt und auch die Kontrollüberzeugung, dass ich das hinkriege, das sind die Faktoren, die wir in unserem logopädischen Tun tagtäglich quasi leben.
Das heißt, letzten Endes ist es so, Resilienz ist nicht angeboren und entweder man hat es oder man hat es nicht, sondern das entwickelt sich so über die Lebenszeit und es gibt natürlich positive Faktoren, die Resilienz bestärken können und auch negative Faktoren, die es vielleicht ein bisschen dämpfen.
Genau. In früheren Jahren hat man quasi geforscht und hat gemeint, dass Resilienz ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Aber die neuere Forschung sagt, und das ist eigentlich die gute Nachricht dran, finde ich, dass man Resilienzkompetenz lernen kann und auch lernt im Laufe seines Lebens. Und dass ich dann quasi auf Erfahrungen, die ich gemacht habe, wieder zurückgreifen kann. Und ich meine, Risikofaktoren und Herausforderungen gibt es genug. Die hast du alle am Anfang genannt. Da leben wir tagtäglich mit. Und trotzdem gelingt es uns ja, mit unserer inneren Haltung da einfach auch Zuversicht und Optimismus zu verbreiten, um den Patienten auch auf diesen Lernweg zu bringen. Der lernt quasi mit uns parallel die Resilienz, Kompetenz und Fähigkeit. Das ist eigentlich das Spannende daran.
Genau. Jetzt hast du ja schon gesagt, wir sind als Therapeuten mit dem Patienten unterwegs. Wir bringen den Patienten dazu, vielleicht auch resilienter zu werden. Jetzt ist es aber ja auch so, manchmal brauchen wir jemanden, der uns so ein bisschen hilft, unsere Resilienz weiterzuentwickeln. Welche Rolle spielen denn Supervision und kollegiale Beratung in der Burnout-Prävention und auch im Bereich Resilienzförderung?
Bei der Resilienz gibt es drei Komponenten, die immer erfüllt sein müssen. Die erste Komponente ist, es muss eine herausfordernde Situation geben. Die zweite Komponente ist, es gibt diese Schubs- und Risikofaktoren. Und die dritte Komponente ist immer die externe Ressource. Und das, was du angesprochen hast, ist für mich eine der wichtigsten Ressourcen für Resilienz überhaupt. Müsste eigentlich immer in dem Moment greifen, wo ich in eine Situation komme, wo ich merke, ich komme selber nicht weiter. Oder nochmal anders gesprochen, eigentlich müsste schon sehr, sehr viel früher einsetzen, dass ich quasi schon in meinem Lernen als Logopädin die Haltung lerne. Es ist gut, mit anderen zu kommunizieren, Fälle zu besprechen, mich abzuschirmen und andere Perspektiven mir einzuholen. Dann komme ich erst gar nicht in dieses Problem, dass ich nicht mehr weiter weiß. Also von daher spielt es eine große Rolle. Und wir haben tatsächlich jetzt in unserem Studiengang in Erlangen im 7. Semester ein ganzes Modul, wo es genau um diese Fragestellungen, externe Ressourcen geht, kollegiale Supervision, Ausbildungssupervision, Barlind-Gruppen, all diese Rahmen, die ich mir holen kann, um mir Unterstützung zu holen. Und von daher ist das eigentlich für mich eine der wichtigsten Bedingungen für Resilienzfähigkeit. Setzt voraus, dass ich die Offenheit habe und auch für mich erkenne, dass Hilfesuchen nichts Negatives ist, sondern dass Hilfesuchen eigentlich eine positive Ressource ist, wo ich andere Menschen anzapfen kann. Ich erlebe das immer bei unseren Studierenden eben im 7. Semester. Die fangen dann parallel zum letzten Bachelor-Schreiben-Semester an, in Minijobs in Praxen zu arbeiten und kommen dann oft und sagen, ach du meine Güte, wo sind denn im Studiengang diese ganzen Kinder versteckt gewesen oder diese schwierigen Patienten? Da tauchen auf einmal ganz, ganz andere Fälle auf. Und wenn die dann so signalisieren, boah, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich dort tun soll oder das erschüttert mich so sehr, dann nützen wir immer die kollegiale Supervision als Methode, wo dann die Kollegin, die das betrifft, einfach mal zuhören kann, was bieten denn die anderen für Perspektiven? Was bieten die mir denn an anderen Handlungsansätzen oder Gedanken? Oder sprechen die mich frei oder sagen die auch empathisch, meine Güte, da tust du mir leid, da wird es mir genauso gehen. Und genau das sind ja wieder diese Faktoren, die mir helfen, mich selber wieder zu finden und nicht nur zu sagen, boah, ich krieg das nicht hin und ich bin unfähig oder ich schaffe das nicht, sondern da auch wieder diese Waage quasi einpendeln zu lassen.
Ja, total gut, dass ihr das schon ins Studium integriert habt. Wenn ich jetzt eine Logopädin bin, die in der Praxis arbeitet. Und ich habe das jetzt vielleicht in meinem Studium nicht gelernt. Ich kenne das noch nicht so gut. Wie kann ich denn da ansetzen? Wie komme ich dazu, in so ein Netzwerk zu kommen, wo ich mich austauschen kann?
Also ich glaube, es gibt inzwischen in vielen, vielen Städten Barlind-Gruppen, Supervisionsgruppen. Und ich glaube auch, man kann sich Literatur besorgen zur kollegialen Supervision. Und das ist kein Hexenwerk, sondern das ist eine klare Anleitung, wie ich diese Methode machen kann. Und dann suche ich mir zwei, drei Mitlogopädinnen und kann quasi so eine kleine Gruppe ins Leben rufen. Oder ich kann, wenn ich in einer Praxis bin, wo viele Kolleginnen arbeiten, einfach diese Methode nutzen, um meine Perspektiven zu erweitern und mir die Expertise von allen, die da sind, quasi einholen. Und ich glaube, da gehört jede Fortbildung, die wir im logopädischen Bereich auch machen. Ich finde, wir sind sowieso ja eine Berufsgruppe, die extrem fortbildungsfreudig und wütig ist. Und das, was ich immer erlebt habe, es geht ja nicht bei so einer Fortbildung nur um den fachlichen Input, sondern es genauso wichtig sind alle Pausen, wo ich mich mit den anderen austausche. Im Hinblick, geht es euch auch so, wir haben keine Patienten mehr am Vormittag, die Eltern arbeiten beide, wie macht ihr das? Also all diese Fragen, die einen praktisch in seinem Alltag beschäftigen und die einen manchmal eben an seine persönlichen Grenzen bringen, ob es jetzt organisatorisch, strukturell oder fachlich ist. Und ich glaube, jeder Austausch ist da einfach extrem hilfreich in der Hinsicht.
Ja, genau. Das heißt, man sucht sich einfach Situationen, wo auch andere Kolleginnen sind, egal ob das jetzt Kolleginnen aus der Praxis sind oder die woanders arbeiten, und nutzt das als Ressource. Was können denn Praxisinhaberinnen und Inhaber aktiv tun, um ein gesundes Arbeitsklima zu schaffen, also so, dass sie ihre Mitarbeitenden vor Überlastung schützen können?
Ich glaube, das ist auch eine vielschichtige Situation. Also ich glaube, die strukturelle Problematik, die wir ja in unserem Beruf haben, ist, dass ich ja immer abhängig bin von den Geldern, die die Krankenkassen für die Therapien zahlen. Und je teurer quasi die Umgebung ist, in der ich lebe und meine Praxis habe, umso mehr muss ich quasi die Kolleginnen mit Therapien voll, ja, ich sage jetzt mal provokant, voll frachten. Und ich kenne viele Kolleginnen, die Verträge angeboten gekriegt haben mit zwischen 40 und 45 Therapien. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das von jemandem verlange, habe ich den Weg der Überforderung eigentlich vorgezeichnet. Ich glaube, wichtig wäre es, zumindest am Anfang sehr sorgsam mit den Kolleginnen umzugehen. Und ich glaube, wenn die Situation tatsächlich so ist, dass ich von meinen Mitarbeitern so viele Therapien verlangen müsste, dass es dann umso wichtiger ist, immer wieder das Gespräch zu suchen und quasi auch die Kolleginnen ernst zu nehmen in ihren Anzeichen von Überforderung. Weil sonst kommt erst die innere Kündigung und dann ist ja ganz oft auch das Thema, dass die Kolleginnen dann auch wirklich gehen. Und eigentlich ist das ja nicht das, was ich als Arbeitgeberin möchte. Ich möchte ja eigentlich die Menschen an mich binden. Und ich glaube, das geht nur mit einem Klima von Offenheit, wo genau diese Punkte auch thematisiert werden im gegenseitigen Einverständnis. Und ich glaube, auch das Thema ist, dass ich glaube, dass die unterschiedlichen Generationen da einfach auch einen ganz anderen Blick auf dieses Thema Selbstfürsorge werfen. Dass die älteren Kolleginnen oftmals die sind, die einfach sehr enthusiastisch in dieses Thema, ich nehme noch einen Patienten mehr, gehen. Und die jüngere Generation viel mehr dieses Thema Selbstfürsorge und Work-Life-Balance lebt. Und ich würde mir das so sehr wünschen, dass wir da miteinander ins Gespräch kommen und diese Situationen benennen und tatsächlich offen ansprechen. Weil ich glaube, auch wir älteren Kolleginnen, und da zähle ich mich dazu, wir können von den Jüngeren lernen, dass es wichtig ist. Und ich glaube, das geht nur in der gegenseitigen Kommunikation, in dem gegenseitigen Austausch, da eine Mitte zu finden, wo es sich dann gut miteinander arbeiten lässt, weil alles andere macht keinen Sinn, sich Vorwürfe zu machen. Es löst das Problem nicht. Ich muss da in die Kommunikation gehen. Und ich glaube, ich würde den Kolleginnen in den Praxen raten, einmal in 4 Wochen 30 Minuten kollegiale Supervision zu machen, einen Fall exemplarisch zu nehmen und da zu besprechen, um das quasi nicht als was Außergewöhnliches zu gestalten, sondern das als Routine zu setzen. Weil ich glaube, damit kann man mehr Dinge auffangen und die Situationen im Arbeiten besser gestalten, als das so aufzusummieren, bis jemand dann total unzufrieden wird. Es ist zwar ein Zeitproblem, aber ich glaube, ohne sich dafür Zeit zu nehmen, kann man es nicht lösen. Und das würde ich Wir wünschen, dass das viele von den Praxisinhaberinnen machen, dass es nicht nur um fachliche Unterstützung geht, sondern einfach um kollegiale, menschliche und diese Überforderungszeichen wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu gucken, wie kriegen wir es denn miteinander gut hin.
Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch in der Praxis gearbeitet habe, da haben wir das auch so alle 3 oder 4 Wochen im gesamten Team gemacht. Es wurde was zu essen bestellt, das war so eine ganz lockere Atmosphäre und das hat total geholfen. Es hat immer jemand anderes einen Fall vorgestellt und mir das immer sehr gut getan.
Ja, und ich kenne jetzt durch die Ausbildungssituation ja extrem viele Kolleginnen, die in die Arbeitswelt gegangen sind. Und die, die da so einen Anker haben in so einer Praxis, eben im Hinblick auf die Dinge, die du jetzt auch gerade gesagt hast, glaube ich, gelingt, das Arbeitsklima noch mal besser zu gestalten, als wenn das alles fehlt. Und ich dann irgendwie denke, nee, jetzt bin ich so ganz allein. Und ich glaube, man muss da das Team noch mal mehr in den Vordergrund holen, dass wir da gemeinsam Dinge lösen können, ist leichter als ich allein. Und dazu braucht es Offenheit und Vertrauensbasis und eben die Bereitschaft, ins Gespräch miteinander zu gehen.
Ja, das braucht es ja über das gesamte Berufsleben hinweg. Und wenn wir uns zum Schluss vielleicht noch mal die Berufsanfänger anschauen, die brauchen ja meistens noch ein bisschen mehr Unterstützung. Was würdest du da sagen? Welche Voraussetzungen muss da eine Praxis schaffen, dass ein Berufsanfänger gut starten kann?
Also ich glaube, wichtig ist, Unterstützung im fachlichen Input nochmal zu geben, seine eigene Expertise zur Verfügung zu stellen, ohne sie dem anderen aufdrängen zu wollen. Und das, was du eben schon auch gesagt hast, eben nicht nur das Fachliche, sondern einfach auch der menschliche Austausch. Das Sprechen über, wie geht's dir? Was hast du denn im Moment für Patienten? Wo gibt es Schwierigkeiten, sich wirklich die Zeit nehmen und dann vielleicht auch nochmal wirklich ganz unabhängig von irgendwelchen Inhalten lecker miteinander Mittagessen oder mal miteinander einen Ausflug machen oder mal noch ein Ende, wo man so das Gefühl hat, okay, man lebt miteinander und arbeitet nicht nur miteinander. Und ich denke, das ist für die jungen Kolleginnen einfach wichtig, dass die da gut ankommen können, dass die keine Sorge haben, ihre Fragen zu stellen. Und ich glaube, jeder, der neu anfängt, der weiß sehr wohl, dass er nicht fertig ist. Und der weiß sehr wohl, dass er erst am Anfang steht. Und trotzdem, glaube ich, braucht man das Feedback von Mitarbeitenden in der Praxis, damit man zu seiner Selbstakzeptanz kommen kann. Ohne, dass mich jemand lobt oder sagt, Mensch, da hast du dich jetzt gut reingefriemelt, super. Glaube ich, da ist der Mensch einfach nicht dazu geboren, sich selber zu loben. Ich brauche den auch von anderen. Und ich glaube, je enger man da im Austausch ist, umso leichter kann ich Resilienzkompetenz lernen in der Hinsicht. Dann kann ich auch mal sagen, wow, das war heute richtig blöd. Und dann kann ich es analysieren und dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal probiere ich es anders. Und wenn ich es dann geschafft habe, dann kann ich auch den anderen wieder erzählen und sagen, Mensch, ich habe es ausprobiert, mal anders zu machen. Es ist super. Das ging sofort oder danke für den Tipp. Und ich glaube, das ist die halbe Miete.
Okay. Hast du vielleicht für den Schluss noch so 3 Tipps für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, damit sie Resilienz aufbauen und lange und gerne in unserem Beruf arbeiten?
Also ich glaube, der erste Tipp ist der Tipp, am Ende des Arbeitstages 3-4 Minuten innehalten und sich selber überlegen, was habe ich heute gemacht? Was fand ich war richtig gut? 1 oder 2 Dinge und sich selber einfach auf die Schulter klopfen und sagen, boah, Mensch, das habe ich heute richtig gut gemacht. Das zweite ist die Frage, ist meine Waage an Ressourcen und Herausforderungen ausgeglichen? Was brauche ich? Und das dritte, glaube ich, ist nicht erst, wenn es brennt, sich Unterstützung holen, sondern von Anfang an Instrumente nutzen, um fachlich und strukturell und therapeutisch in den Austausch zu gehen, eben über solche Netzwerke. Und ich glaube, dann hat man die besten Voraussetzungen für so eine resiliente, innere, ressourcenorientierte Haltung sich selber gegenüber. Und dann klappt es auch mit dem Patienten, glaube ich, nochmal leichter. Beziehungsweise da schaffen wir es ja oftmals besser als mit uns.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und ich glaube, dass die Zuhörenden hier sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ja, ihr da draußen, die ihr zuhört, vielleicht nehmt ihr auch den Tipp mal mit. Abends 5 Minuten hinsetzen und gucken, was hat heute richtig gut geklappt. Und ja, dann können wir alle ganz motiviert in den nächsten Tag starten. In der nächsten Folge spreche ich mit Daniel Philipp von TVA über das Thema Digitalisierung der Logopädie-Praxis. Seid gespannt, was er euch noch für Tipps und Ideen mit auf den Weg geben kann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können.
Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.